Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vielen Dank für den Willkommensgruß. Und wir haben gut wieder hierher nach Frauenhain gefunden, was also schon mal vor einem halben Jahr etwa stattfinden sollte, kann nun heute stattfinden. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Und da bin ich sehr dankbar. Aber es kann eben schnell auch mal was dazwischen kommen. Und dann müssen auch solche geplanten Termine verschoben werden. Schön, dass wir jetzt diese Tage miteinander haben können. Es wird ja um ein etwas, schwierigeres Thema gehen. Es geht um das Augsburger Bekenntnis und deshalb auch Orientierung für den Glauben. Orientierung ist ja die Fähigkeit, aufgrund von Erfahrungen sich zeitlich und räumlich orientieren zu können. Und wir gehören heute zu der bestinformiertesten Generation, die es je gegeben hat und sind zugleich am schlechtesten orientiert. Das ist etwas, was man weitgehend wahrnehmen kann. Wir sind gut mit Informationen gefüllt, aber wir wissen manchmal nicht, wohin wir uns orientieren sollen. Und deshalb ist es gut, dass wir als Christen die Bibel haben, das Wort Gottes. Dass wir auch alte Bekenntnisschriften haben, die nicht verstaubt sind, sondern die auch heute noch eine große Aktualität haben und uns die Richtung weisen wollen. Und wenn uns die Orientierung fehlt oder wir bekommen falsche Informationen, dann sind wir schnell desorientiert und finden uns nicht mehr zurecht. Ich denke, dieses weite Feld der Desorientierung hängt auch mit mancher Informationsflut oder auch Fehlinformationen zusammen. Und deshalb ist es schön, dass wir die Bibel haben als eine ganz verlässliche Quelle unseres Glaubens. Wie gesagt, auch diese alten Zeugnisse, wenn sie auch 500 Jahre alt sind. Aber ihr werdet jetzt merken, welch eine Aktualität auch darin steckt. Deshalb also unser Thema für die 4 Tage Orientierung für den Glauben. Brauchen wir das eigentlich? Wollen wir das? Wollen wir Orientierung für unseren Glauben haben? Unser Leben, auch unser Glaubensleben, wie unser gemeinschaftliches und kirchliches Leben, ist unübersichtlicher geworden. Also Generationen vor uns hatten ihr Leben in einem gewissen engeren Rahmen. Uns ist eine Weite des Lebens möglich. Aber je weiter ein Raum wird, desto unübersichtlich wird er auch. Und ich denke, das kann man auch ein Stück im gesamten kirchlichen Raum sehen, auch in den Dingen, was unseren Glauben anbelangt. Zur Unübersichtlichkeit kommt auch die Sprachlosigkeit dazu. Wir haben weitgehend verlernt, über unseren Glauben verständlich zu reden. Uns fehlen manchmal die Worte. Mir geht es zumindest so, obwohl ich es eigentlich wissen müsste als Prediger. Aber in gewissen Situationen stehe auch ich manchmal sprachlos da und weiß nicht, was ich sagen soll. Wir können miteinander gut übers Wetter reden, wir können die Themen der Krankheit und der Arbeitslosigkeit anschneiden, aber wie ist das eigentlich mit Glaubensthemen? Kommen die am Kaffeetisch noch zur Sprache oder wird das weitgehend ausgeblendet? Es fehlen uns oft die Worte, wenn es um die Glaubensthemen geht. Paulus hat im 2. Brief an die Korinther geschrieben: Ich glaube, darum rede ich. Ich glaube, darum rede ich. Also Glaube macht sprachfähig. Es drängen eigentlich die Worte aus uns heraus, dass wir anderen unseren Glauben bezeugen. Und das hoffentlich mit einer großen Freude und Überzeugung. Denn wer glaubt, bleibt nicht sprachlos. Gottes Wort weckt die Antwort, will uns sozusagen zum Reden animieren. Eine Möglichkeit der Antwort ist ja das ganz persönliche Bekenntnis. Also wir werden nach unserer Hoffnung gefragt, wir werden nach unserem Glauben gefragt und dann kann ich nur sagen, das ist bei mir so, das kann ich so bekennen und bezeugen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Persönliches Bekenntnis. Es gibt aber auch die großen Bekenntnisse der Christenheit und Bekenntnisse sind öffentlich verantwortete Zeugnisse über den Inhalt des christlichen Glaubens. Also solche Bekenntnisse sind Kurzform über dem Inhalt unseres Glaubens. Und zu ihnen gehört auch das Augsburger Bekenntnis. Am 25. Juni 1530, es ist schon einige Jahre her, ist das also entstanden und verlesen worden. Ich bringe euch mal so ein paar Worte, da ist auch ein Stück Originalton dann mit zu hören. Es ist Sonnabend, der 25. Juni 1530. Der Reichstag von Augsburg tritt zu einer Sitzung in der Pfalz, dem bischöflichen Palast und der Herberge des Kaisers Karl V. zusammen. Ihm soll heute das Augsburger Bekenntnis, das Philipp Melanchthon als führender Theologe auf evangelischer Seite verfasst hat, vorgetragen und überreicht werden. Es wird berichtet, es ist ein heißer Tag, das Gedränge im Saal ist groß, die Luft ist eng. Der Kaiser hat Platz genommen und er will, dass das Bekenntnis in der lateinischen Sprache verlesen wird. Und da tritt der sächsische Kurfürst Johann vor, kaiserliche Majestät, auf deutschem Boden muss Deutsch verhandelt werden. Das könnte man heute auch wieder mal in Erinnerung rufen. Auf deutschem Boden muss Deutsch verhandelt werden. Und widerwillig lässt es der Kaiser zu. Und dann ein gewisser Dr. Bayer verliest den deutschen Text des Augsburger Bekenntnisses. Er spricht laut und deutlich, selbst die Menge im Hof draußen kann jedes Wort verstehen. 2 Stunden dauert die Vorlesung dieses Bekenntnisses. Ich lese es euch heute nicht vor. Ihr kommt eher nach Hause, keine Sorge. Es ist ein sehr umfassendes Werk. Und Georg Spaladin schildert den ereignisreichen Tag in seinen Erinnerungen an die Reformation wie folgt. Sonnabend nach Johannes des heiligen Täufers ist auf diesem Reichstag zu Augsburg der allergrößten Werke eins geschehen, das je auf Erden geschehen ist. Denn desselbigen Tages nachmittags hat mein gnädiger Herr, der Kurfürst zu Sachsen, und dann kommen einige solche Namen, die aufgelistet werden, öffentlich das Bekenntnis verlesen lassen, mit christlichem, feinem, tröstlichem Gemüt und Herzen, von Artikel zu Artikel, nicht allein vor allen Kurfürsten, Fürsten, Ständen und Bischöfen, sondern auch vor der römischen kaiserlichen Majestät selbst. Dann ein gewisser Herzog Wilhelm von Bayern redet Dr. Eck an, das ist der Theologe auf der katholischen Seite, und fragt ihn, getraut ihr euch, dieses Bekenntnis mit der Heiligen Schrift zu widerlegen? Also das Bekenntnis formuliert und jetzt tritt der Dr. Bayer an Dr. Eck heran und fragt, getraut ihr euch, dieses Bekenntnis mit der Heiligen Schrift zu widerlegen? Und dann kommt eine ganz interessante Antwort. Dr. Eck antwortet, mit den Kirchenvätern will ich es wohl wagen, aber nicht mit der Heiligen Schrift. Darauf der Herzog, so höre ich wohl, dass die Lutherischen in der Schrift sitzen und wir Päpstlichen daneben. Und ich frage mich heute, ob wir Lutherischen noch in der Schrift sitzen. Sitzen wir noch in der Schrift? Was bedeutet uns die Bibel als evangelisch-lutherische Christen? Wir sitzen hoffentlich noch in der Schrift und deshalb auch solche Bibelabende. Deshalb kommen wir zusammen, um gemeinsam Wort Gottes zu hören, weil das nicht mehr selbstverständlich ist. Also das ist so ein Stück der Ursprung dieses Augsburger Bekenntnisses, in Kurzform einfach zu benennen, was unseren christlichen reformatorischen Glauben ausmacht. 13 Jahre also nach Luthers Thesenanschlag mussten die Evangelischen ihre Glaubensinhalte formulieren und sich zugleich auch von falschen Lehren abgrenzen, von falschen Glaubensinhalten. Es gab dann noch weitere Bekenntnisse, 1544 die Schmalkaldischen Artikel oder in unserer jüngeren Vergangenheit 1934 die Barmer Erklärung, eine Abgrenzung der bekennenden Christen gegenüber den deutschen Christen, die ja sehr nazi-orientiert waren als Kirche. Und da braucht es eine Abgrenzung. Und da haben bekennende Christen gesagt in dieser Barmer theologischen Erklärung, was sie alles aufgrund der Schrift nicht gutheißen können. Bekenntnisschriften stehen nicht gleichwertig oder selbstständig neben der Heiligen Schrift. Also sie sind nicht der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Diesen Charakter haben sie nicht. Sie bleiben ihr auch nach ihrem eigenen Verständnis immer untergeordnet. Also immer ist die Bibel die oberste Autorität. Sie können und wollen Wegweiser in die Bibel sein. Sie wollen auf das Wort hinweisen und sagen, darauf kommt es uns an. Und deshalb sagen Bekenntnisse auch nicht nur, wofür wir sind, sondern auch, wogegen. Darf man das heute überhaupt noch? Darf man heute auch mal noch formulieren, wogegen wir sind? Oder müssen wir in diesem großen Topf der Toleranz und wo alles eigentlich anzuerkennen gilt, müssen wir nicht auch manchmal sagen, hier sind wir dagegen, hier erheben wir unsere Stimme. Glaubensbekenntnisse sind also Kurzfassungen unseres christlichen Glaubens. Und zentrale Aussagen der Heiligen Schrift werden auf den Punkt gebracht. Das ist ja nicht immer ganz einfach, gewisse Glaubensinhalte ganz markant zu formulieren und es auf einen Punkt zu bringen. Und uns geht es heute um den Artikel 2. Es gibt wohl insgesamt 28 solche Artikel, aber wir beschränken uns auf 4. Und der Artikel 2 des Augsburger Bekenntnisses spricht von der Erbsünde. Und ich habe einmal hinzugefügt, Verhängnis oder Versagen. Was dahinter steckt, ich erkläre es. Also zunächst dieser Absatz von Artikel 2 über die Erbsünde. Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünden empfangen und geboren werden. Das heißt, dass sie alle von Mutterleibe an voll Neigung und Lust zum Bösen sind und von Natur aus keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott haben können. Auch wird gelehrt, dass dieses angeborene Übel, diese Erbsünde, wirklich Sünde ist und daher alle, die unter den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist von Neuem geboren werden. Damit werden die Pelagianer und andere verworfen, die die Erbsünde nicht für Sünde halten und dadurch die menschliche Natur aus eigenen Kräften Gott wohlgefällig zu machen und die so das Leiden und Verdienst Christi verachten. Das war damals den Vätern der Reformation wichtig, einmal das ganz klar aufzuzeigen und festzuschreiben, da kommen wir her. Das ist unser aller Ausgangspunkt. Erbsünde, Verhängnis oder Versagen. Dieses Thema wurde nicht nur im finsteren Mittelalter verhandelt, sondern es ist auch Diskussionsrunde bis heute. Es gab mal eine Diskussion, ja, eine heftige Diskussion zwischen Ulrich Barzani und einem Philosophieprofessor Schnädelbach aus Hamburg, ein Atheist. Und auf die Frage, was werfen Sie dem Christentum vor, antwortete dieser Schnädelbach Folgendes. Also was werfen Sie dem Christentum vor? Und seine Antwort, vor allem seine Opfertheologie. Gott schickt seinen Sohn in einen blutigen Tod, um sich mit sich selbst zu versöhnen. Ich finde das finster und abschreckend. Was soll das mit mir zu tun haben? Ich jedenfalls habe dieses Opfer nicht für mich verlangt. Aber für Christen scheint der aufrechte Gang erst dann zu beginnen, wenn man akzeptiert, dass man ein Sünder war und einem vergeben worden ist. Hintergrund ist die menschenverachtende Lehre von der Erbsünde, der zufolge wir alle als geborene Schuldige auf die Welt kommen. Natürlich leben wir alle in Schuldverhältnissen, werden schuldig und sind verantwortlich für das, was wir tun. Aber was habe ich mit Adams Sündenfall zu tun? Das ist sozusagen die Äußerung von diesem Philosoph Schnädelbach. Auf die Frage, was werfen Sie dem Christentum vor? Genau, dass Menschen ja, über einen Kamm geschert werden und sagen, Sie sind alle Sünder. Sie sind alle Sünder. Aber lesen wir das nicht genau auch so in der Bibel? Spricht denn die Bibel hier eine andere Sprache? Und deshalb ist dieses Thema auch aktuell. Und vielleicht verstehen wir, warum die Reformatorischen, worum sie gerungen haben in diesem zweiten Artikel. Vielleicht ahnen wir, was hier auf dem Spiel stand. Noch einmal aus diesem zweiten Artikel. Um dadurch die menschliche Natur aus eigenen Kräften Gott wohlgefällig zu machen und sie so und die so das Leiden und Verdienst Christi verachten. Was will denn der Mensch von Haus aus eigentlich? Was liegt uns denn im Blut? Wir wollen uns selber erlösen. Wir machen das selber. Und genau dagegen spricht dieser Artikel. Christus und sein Erlösungswerk werden überflüssig, wenn der Mensch seine eigenen Kräfte mobilisieren kann. Und weil das auf dem Spiel steht oder stand, deshalb dieser Artikel 2. Warum reden wir nicht einfach von Sünde, sondern von Erbsünde? Das ist ein Ausdruck, der fast zwangsläufig zum Widerspruch hervorruft. Denn Sünde hat ja immer mit Schuld zu tun. Aber wie das dieser Schnedelbach auch gesagt hat, was kann ich dafür, was der Adam und Eva vor grauer Vorzeit im Paradies gemacht haben? Das hat doch mit mir bitteschön nichts zu tun. Wir halten Schuld immer für individuell, für nicht übertragbar. Und darum ist es ungerecht, wenn jemand zur Verantwortung gezogen wird, wofür er gar nicht schuldig ist. Er kann gar nichts dafür. Sollte der Begriff Erbsünde also besagen, dass uns heute noch der Fall von Adam angelastet wird? Heute, nach Tausenden von Jahren? Müssen wir Erbsünde als fatale Veranlagung, wie eine genbedingte Krankheit, die man so von Generation zu Generation weitervererbt, müssen wir das so sehen, die Erbsünde? Was will dieses Wort überhaupt ausdrücken? Es geht um die wichtige und notwendige Erkenntnis, dass Sünde nicht bloß im persönlichen, im individuellen Versagen des Einzelnen besteht, sondern dass in einem alle und alles übergreifenden Verhängnis, dem keiner entrinnen kann. Du nicht und ich nicht, Generationen vor uns nicht und auch kommende Generationen können sich dem nicht entziehen, dass in einem jeden Menschen dieser Keim der Sünde liegt, von Anfang an. Das ist das, was in dem Wort der Erbsünde deutlich wird. Diesen oder jenen Fehltritt kannst du vermeiden. Du kannst vermeiden, ein Dieb zu werden. Du kannst auch vermeiden, ein Ehebrecher zu werden. Aber ein Sünder zu sein, das kann keiner vermeiden. Ein Sünder zu sein, kann keiner vermeiden. Konkrete Tatsünden sind Einzelereignisse. Das ist eben passiert, da bin ich schuldig geworden, in einzelnen Fällen. Doch dass wir Sünder sind, das ist ein Dauerzustand. Das ist das, was uns von Anfang an in unserem Leben begleitet. Und dieser Dauerzustand Sünder sein kommt uns deshalb als normal vor, weil wir nie anders waren. Das ist die Sicht der Bibel. Sünde hat in verborgener Weise jeden Menschen im Griff. Auch der Gute, auch der Humanist, der davon ausgeht, dass in ihm ein guter Kern steckt, auch er ist unter dieses Urteil mit hineingenommen. Es geht also bei dem Thema der Erbsünde nicht um moralische Schwächeanfälle. Also irgendwo hat uns mal so, sind die Zügel durchgegangen und man hat einen Fehltritt getan. Darum geht es nicht. Die vorübergehenden Schwächen sozusagen, sondern es geht um einen permanenten Schaden, der uns tief in den Knochen steckt. Und das müssen wir verstehen lernen, dass das unser Ursprung ist, dass das in uns steckt, diese Sünde. Ich will es noch einmal betonen, man kann zwar konkrete Schuld nicht erben, aber die Neigung, durch eigene Sünde schuldig zu werden, das bestimmt uns von Anfang an. Also keiner muss sich erst entschließen, wenn ich 10, 15 Jahre alt bin oder noch älter, dann werde ich zum Sünder. Man kann dann zum Verkehrssünder werden. Aber zum Sünder im Sinne der Bibel kommen wir schon auf die Welt. hineingeboren in die Gottesferne. Das ist unsere Ausgangsposition. Also Sünde ist kein individuelles, kein persönliches Versäumnis. Ich habe da irgendwas falsch gemacht. Sondern es ist wirklich ein menschheitsübergreifendes Verhängnis. Und die Wurzeln liegen tief in unserer natürlichen Veranlagung. Ich denke, das ist uns allen schon aufgefallen. Muss man denn den Kindern, den kleinen Kindern lernen, böse zu sein? Müssen sie extra mal ein paar Unterrichtsstunden kriegen, ne? So musst du das machen. Zornig zu sein, mit dem Fuß aufzustampfen, ungehorsam zu sein. Das müssen wir denen mal lernen. Merkwürdig, das wissen die alles. Das wissen die uns sehr frühzeitig schon. Also Sünde ist kein Merkmal, das die Bösen von den Guten unterscheidet, sondern Sünde ist im Sinne der Bibel der Normalzustand aller Menschen. Wir werden also mit hineingezogen in dieses Verhängnis, das mit Adam und Eva begann. Ist schon interessant, dass der erste Mensch eben den Namen Adam bekam. Mensch. Einfach nur Mensch. Und damit steht er für die Menschheit, für alle kommenden Menschen. Wir sind von derselben Art wie diese beiden. Und es sollte keiner meinen, wenn er in dieser Situation gewesen wäre, die Welt hätte sich, oder die Welt und Menschheit wäre einen anderen Weg gegangen. Wir wären alle schuldig geworden. Der Ausdruck Erbsünde kommt in der Bibel nicht vor. Also wenn ihr die Konkordanz hernehmt und Erbsünde sucht, werdet ihr nicht fündig. Aber Erbsünde ist im alten Gedanken der Kollektivverhaftung angelegt. Also das Ganze ist betroffen, obwohl nur ein Einzelner schuldig geworden ist. Es gibt da zumindest zwei Beispiele im Alten Testament. Die Geschichte von Achans Diebstahl, Josua 7. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamme Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Einer wird schuldig und alle müssen das mit ausbaden. Oder Davids Volkszählung. Er sollte das Volk nicht zählen lassen, er tut es dann doch, 2. Samuel 24. Und dann kommt die Pest über Israel. Einer hat versagt, einer wird schuldig und auf einmal sitzen sie alle im gleichen Boot. Also die Schuld des Einzelnen belastet das Ganze, das Kollektiv. Und wir sollten auch heute nicht meinen, dass einzelne Schuld auch in Gemeinden und Gemeinschaften nicht auch Auswirkungen auf das Kollektiv hat. Also man fragt sich manchmal in Gemeinschaften, was ist denn hier noch für eine geistliche Atmosphäre? Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon manchmal den Eindruck hattet. Ihr kommt wohin und dann merkt ihr, was ist denn hier nur los? Und manchmal gibt es diese geheimnisvollen Zusammenhänge. Da ist eine gewisse Schuld, die nie in Ordnung gebracht worden ist. Wirklich eines Einzelnen. Und auf einmal leidet eine gesamte Gemeinde darunter. Das meine ich damit. Die Schuld des Einzelnen kann das Ganze, das Kollektiv belasten. Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünden empfangen und geboren werden. Das heißt, dass sie alle von Mutterleib an voll Neigung und Lust zum Bösen sind. In Psalm 51,7 klingt das so: Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Hier gab es aufgrund dieses Wortes mal eine falsche Weichenstellung, auch in der Kirchengeschichte. Es war der verehrte Kirchenvater Augustin. Er ist davon ausgegangen, dass also diese Sünde von Generation zu Generation durch den Akt der Zeugung weitergegeben wird. Und deshalb war über viele Strecken hinweg in der Kirche Sexualität verpönt. Es wurde nicht drüber geredet und wie gesagt, Augen zu, ihr Kind zeugen und dann ist das wieder vorbei. Aufgrund einer solchen Stelle. Die Bibel im Gesamtzeugnis hat eine ganz andere Stellung zur Sexualität. Also ich will damit nur sagen, auch manchmal konnten unsere Kirchenväter da auf dem falschen Weg kommen. Und das ist hier so ein Stück passiert. Der Bibel ist das fremd, Sexualität als etwas Böses und Widerliches zu sehen. Das haben oft Menschen dann draus gemacht. Von Anfang an hat Gott Mann und Frau geschaffen und da ihnen ein Stück, ja, kann man sagen, Himmel auf Erden gegeben. Wenn sie in gottgewollter Weise zusammenleben, ist Ehe ein wunderbares Geschenk. Das nur mal so nebenbei. Hiob fragt, Kapitel 14, Vers 4, kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Und seine Antwort, auch nicht einer, auch nicht einer. Merken wir, hier ist das alles mit angelegt, was dann im Augsburger Bekenntnis in diesem zweiten Artikel verfasst worden ist. Oder Johannes 3, Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so wie er ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Untauglich. Oder die bekannten Römerstellen, dann Römer 3, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 5, Vers 12, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Dass das mit der Sünde stimmt, wisst ihr, was der Beweis dafür ist? Dass wir alle sterben. Das ist der Beweis dafür. Der Tod kam durch die Sünde in die Welt. Und der Tod kommt zu jedem. Und damit auch die Sünde. Also, der Artikel 2 der Confessio Augustana des Augsburger Bekenntnisses befindet sich ganz auf dem Boden der Heiligen Schrift. Bei dem alten Kirchenvater Tertullian etwa so um 200 nach Christus in Schriftsteller, früher lateinische Schriftsteller, er hat selber die Sündhaftigkeit Adams auf alle Menschen, dass sie vererbt wurde, er hat dann dieses Wort der Erbsünde mitgeprägt. Das geht also etwa auf diese Zeit zurück. In diesem Augsburger Bekenntnis wird sich abgegrenzt von gewissen Pelagianern. Und Pelagius war ein römischer Mönch, etwa 400 nach Christus. Und er lehnte die Vorstellung der Erbsünde ab, deshalb diese Abgrenzung dann. Also mit denen haben wir nichts zu tun, wollten die Väter sagen. Und er betont gegenüber den freien Willen des Menschen. Also jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich selber für die Tugendhaftigkeit zu entscheiden. Funktioniert das? Klappt das? Und selbst wenn sich der Mensch dafür entscheidet, ich kann momentan die Spuren der Tugendhaftigkeit so nicht erkennen in unserer Welt. Hat man nicht eher den Eindruck, da sind die großen Fußabdrücke der Gewalt, der Macht, dass Menschen sich mit riesigen Schritten mehr und mehr von Gott entfernen? Und selbst, was man in unseren Breitengraden als liberale Theologie bezeichnet, auch da wird oftmals eine optimistische Sicht vom Menschen vertreten. Also, dass man im Grunde sagt, naja, was die Bibel sagt, wie schlecht der Mensch sein soll von Haus aus, macht ihn nur nicht schlechter, als er ist. Die Bibel sagt etwas anderes. Ist wirklich der gute Kern im Menschen, der nur noch herausgelockt werden muss? Also wir verändern die gesellschaftlichen Formen, wir bieten den Menschen noch ein bisschen Erziehung und Schulung an und dann muss doch das Gute aufbrechen, wie im Frühling die Frühblüher. Es muss doch nur so grünen und blühen. Wenn das so wäre, dann stellt sich die Frage, warum dann das Böse und all die Grausamkeiten in dieser Welt? Warum erleben wir jetzt Ukraine wieder? Warum? Warum erleben wir so viel Böses in Ehen und Familien? Warum machen wir es uns manchmal in eigenen Gemeinden so schwer untereinander? Warum denn? Das passt doch nicht zusammen, wenn wir wirklich so gut sind von Haus aus und uns nur ein bisschen anstrengen müssten. Dann müsste das doch klappen, wir müssten es doch hinkriegen, oder? Und dann kommt das alte Wesen durch, mal stärker, mal schwächer. Hier entdecken wir also diesen tiefen Zusammenhang. Die Frage nach der Erbsünde ist zugleich auch die Frage nach dem Bösen in dieser Welt. In unseren Genen liegt nicht nur die Sünde, sondern auch die Lust zum Bösen. Mit jeder Morgenzeitung, die bei euch auf dem Tisch landet, jede Nachrichtensendung liefert die entsprechenden Bilder und Beweise für das Böse in dieser Welt. Nun könnte man ja aufgrund unserer bisherigen Überlegungen einmal fragen, ist das Böse verhängnisvolles Schicksal oder menschliches Versagen? Was ist es denn? Und damit wir nicht aneinander vorbeireden, das Böse beginnt ja nicht erst, wenn wir handgreiflich werden und wirklich ganz massiv böse reagieren. Wo beginnt denn im Grunde das Böse? Im Herzen, in unseren Gedanken. Und dann frage ich dich, ich frage mich selber, wer ist von solchen Gedanken frei? Wer ist von solchen Gedanken frei? Und Jesus bringt das ja dann zusammen, dass also der Ehebruch nicht erst beginnt, wenn du mit einer anderen Frau ins Bett steigst, sondern wenn du das bereits in Gedanken dir vorstellst und überlegst. Nicht erst, wenn du den anderen totgeschlagen hast, beginnt der Totschlag, sondern wenn du in deinen Gedanken ihn noch Dummkopf nennst, wenn du schlechte Gedanken über ihn hast. So ist das zugespitzt. Und dann frage ich mich, wer sich da rausreden will und raushalten will und sagen, bei mir ist alles okay. Also wie ist das mit dem Bösen? Schuld oder Schicksal, Verhängnis oder Versagen? Ist alles Böse in der Welt Schuld von Menschen, dann ist der Mensch dafür verantwortlich. Und er ist aufgefordert, diese Schuld durch sein selbstständiges Handeln zu überwinden. Also du bist schuld und jetzt musst du etwas dagegen tun. Und das meinen ja diese Pelagianer, die verworfen werden, das meinen die Idealisten und die Humanisten. Und dadurch die menschliche Natur aus eigenen Kräften Gott wohlgefällig und fromm zu machen. Wir kriegen es schon hin. Wir werden mit dem Bösen fertig werden. Wann denn? Wann sind wir denn so weit, dass wir das Böse unter unseren Füßen haben? Und da denken wir nicht nur an die Achse des Bösen oder an die ganz großen Gauner in dieser Welt, sondern denke ich auch an das Böse in meinem eigenen Herzen und Leben. Wann habe ich es denn unter den Füßen? Wann ist mir es denn endlich mal gelungen? Jahrtausende bekämpft der Mensch das Böse, und er produziert immer wieder Böses. Es kommt immer wieder Neues dazu. Man braucht also kein Pessimist zu sein, um zu erkennen, so viel Gutes wir im Einzelnen auch tun. Und es wird Gutes getan, das will ich nicht kleinreden. Ne, ihr habt anfangs, Michael hat es gesagt, Spenden für die Ukraine. Hier wird viel Gutes getan, gerade in unserer Zeit. Aber vor der Aufgabe, die Welt gut zu machen, alles zu verbessern zum Guten hin, ist bisher der Mensch gescheitert. Also ist das Böse, was in der Welt geschieht, Schicksal? Geschieht es einfach so, dann sind wir entlastet. Es gibt keine Verantwortung für den Menschen. Das muss man also auseinanderhalten. Wenn es Schuld von Menschen ist, dann muss der Mensch versuchen, durch eigenes Handeln das irgendwie wieder gut zu machen, wieder gerade zu biegen. Ist es einfach Schicksal, das in dieser Welt waltet, dann sind wir entlastet. Dann kann ich nichts dafür. Und hier müssen wir in der Tat eine Spannung aushalten, die nicht aufzulösen ist. Logisch nicht vereinbar stehen diese Aussagen von der Verantwortung des Menschen für sein Tun und dem Schicksalsgeflecht des Menschen in dieser Schuld nebeneinander. Beides ist wirklich die Realität. Man kann es im Grunde nur dialektisch ausdrücken, das Verhängnis fremder Schuld, also der Erbschuld und die Verantwortung der eigenen Tatschuld, beides hat das gleiche Gewicht. Durch die Erbschuld kommt es zur Tatsünde und die Tatsünde beweist wieder unsere Erbschuld. Also es ist wirklich beides, es ist Verhängnis und zugleich auch die Verantwortung. Die Sünde als Erbschuld starrt uns ja immer wieder zu Tatsünden an. Eben weil wir das von Haus aus sind, Sünder. Deshalb tun wir dann auch immer wieder die einzelnen Tatsünden. Und wenn ich dann die Sünde getan habe, merke ich, wie ich in dem Netz der Erbschuld, der Erbsünde festhänge. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein Stichwort aufgreifen, das bei unserem Thema mit zu beachten ist, und zwar das Wort der Entfremdung. Gott hat nach dem Sündenfall die Menschen aus dem Paradies verbannt. Jenseits von Eden leben wir jetzt, wenn man so sagen will. Und damit ist der Mensch auf sich selbst geworfen. Das ist letztlich die Entfremdung. Und vielleicht habt ihr es manchmal schon bei gewissen Handlungen, die ihr getan habt, festgestellt für euch selber so: Ich verstehe mich selber nicht, warum ich das gemacht habe. Ich verstehe mich selber nicht. Das ist ein Stück dieser Zwiespalt, in dem wir Menschen stecken. Selbstentfremdung auch. Der Mensch ist sich selbst, Gott und seinem Nächsten fremd, unbekannt geworden. Und das ist unsere eigentliche Not auch. Diese Entfremdung. Daraus ist der Schluss zu ziehen: von Natur aus keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott haben können. Wir können es gar nicht. Wir sind gefangen in uns selbst, in dieser Entfremdung. Der Mensch kann es nicht. Und damit verdrängt er auch seine wahre Bestimmung. Er verschließt sich in der Tiefe seines Herzens, ummauert im Grunde, vermauert seine Herzenstür. Und deshalb muss ja einer kommen, muss sich bemerkbar machen: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopf an. Da muss einer uns sagen: Da gibt es noch was anderes als nur die Entfremdung deiner selbst oder mit dem Nächsten oder mit Gott. Und weil der Mensch sein Herz verschlossen hat, werden auch seine Tage grau und verzweifelt. Das ist dieser Grauschleier über der Sünde des Menschen. Wenn man dann 1. Mose 3 liest: Der Mann arbeitet und rackert, der Erdboden bringt nicht mehr so leicht und locker die Erträge des Lebens. Die Frau, die hat viele Schmerzen zu ertragen. Es gibt kein einfaches, harmonisches Miteinander mehr. Auf einmal spürt der Mensch etwas in all seinen Bereichen von dieser Entfremdung. Wie er ausgeschlossen ist aus dieser ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott. Wie trotzig und rebellisch er geworden ist. Und da gibt es im Grunde die beiden Möglichkeiten der Aggression und der Verzweiflung. Der Mensch wird aggressiv oder er verzweifelt, weil er so in der Fremde leben muss. Ein Beispiel ist dann ja Kain und Abel. Interessant, dass man ja auf diesen ersten Seiten der Bibel wirklich das ganz Urmenschliche findet. Wie das alles losgegangen ist, das zeigen uns die ersten Kapitel der Bibel, die sogenannte Urgeschichte. Da hat es angefangen mit dem Hass, mit dem Mord, mit der Sünde, so ging es dann weiter. Also Aggressivität und Verzweiflung, zwei Begleitumstände des in der Fremde lebenden Menschen. Diese Lust zum Angriff: Kain tötet seinen Bruder Abel, das ist die Aggression, die jetzt im Menschen steckt. Und wie gesagt, man spürt es ja ganz aktuell, die Aggression im Menschen. Und auf einmal zieht es Menschen auch, fremde Menschen hin in die Ukraine. Sie wollen dort mit Kämpfen und Krieg führen. Ist ein zweischneidiges Schwert. Warum gehen Menschen dann dorthin? Steckt dann auch ein Stück die eigene Lust der Aggression mit drin? Oder auch die Verzweiflung. Hast du mich heute vom Ackerboden getrieben, so Kain? Vor deinem Angesicht muss ich mich bergen. Schweifend und flüchtig soll ich sein auf Erden. Und so wird jeder, der mich findet, mich erschlagen. Verzweifelte Worte eines Kains, der draußen vor der Tür leben muss, jenseits von Eden. Also beides hängt mit der Entfremdung zusammen, mit der Erbsünde am Ende. Die Verzweiflung und die Aggression. Und das Leben in der Fremde, das ist unsere Schuld und unser Schicksal. Das ist Schuld und Schicksal. Es ist unser Verhängnis und es ist unser Versagen. Adam, der Mensch schlechthin. Denn Adam, das bist du und ich. Wir sind die Menschen. So wie der biblische Adam, so lebt jeder Mensch von Natur aus in der Fremde, vor der Tür des Paradieses. Aber selbst in der Fremde wird der Mensch ja Gott nicht los und auch nicht seine Bestimmung auf Gott hin. Wir bleiben Gottes Geschöpfe. Wir bleiben auch jenseits von Eden Gottes Geschöpfe. Und deshalb hat Gott ja von Anfang an alles dran gesetzt, um diesen Zustand der Sünde wieder zu heilen. Und darum bleibt aber auch im Menschen alle Sehnsucht nach einer heilen Welt. Auf der einen Seite Grausamkeit, Aggression, Verzweiflung, das Böse in allen Schattierungen. Und auf der anderen Seite entdeckt man doch auch so, da ist eine Sehnsucht im Menschen. Es muss doch irgendwo noch einen Ort geben, wo es einfach besser ist als das, was wir jetzt wahrnehmen. Die Sehnsucht nach der heilen Welt, alles Streben, die menschliche Natur und die Welt zu verbessern. Aber auch alles Scheitern und Misslingen, wo es der Mensch aus eigener Kraft tun will. Vielleicht kennst du es selber auch in deinem Leben. Wie viele gute Vorsätze hast du dir schon genommen? Was wolltest du in deinem Leben, im Blick auf dich selber, im Blick auf menschliche Beziehungen, im Blick auf Gott hin, vielleicht alles verbessern und ändern? Was hast du dir da nicht alles vorgenommen? Ich weiß von vielen guten Vorsätzen, die ich mir genommen habe. Und am Ende vieles auch zum Scheitern verurteilt. Aus eigener Kraft tun wollen, das hieße doch letztlich wieder, dann brauche ich Gott nicht mehr. Dann kriege ich selber hin. Und damit beginnt dieser verhängnisvolle Kreislauf von Neuem. Wieder fängt der Mensch an, sein wollen wie Gott. Er tappt wieder in diese Falle. Und diesen Kreislauf kann der Mensch nicht selber durchbrechen. Es ist in der Tat wirklich ein Teufelskreis. Und dann kommt Gottes Wort uns entgegen. Es sei denn, dass jemand von Neuem, von oben her geboren wird. Dann hat er eine Chance, dass vieles in seinem Leben anders ist. Dann hat er die Chance, auch nicht mehr unter Fremde leben zu müssen. Entfremdet dem Leben aus Gott. Sondern er bekommt dann das neue, ewige Leben. Alle anderen Versuche, wo wir selber etwas wieder richten wollen, verachten das Opfer Christi. Wir leben in der Passionszeit. Passionszeit erinnert uns genau daran, dass alles muss es geben oder ist nötig, dass es so gekommen ist, weil der Mensch in der Erbsünde festhängt. Es ist ein interessanter Gedanke bei den Vätern der Reformation. Der erste Artikel ist der Artikel von Gott. So ist er überschrieben. Und hier müsste man ja folgern, der zweite Artikel müsste der sein vom Sohn von Jesus. Und genau das ist er nicht. Der erste Artikel von Gott, der zweite Artikel von der Erbsünde. Erst muss den Menschen deutlich werden, warum es denn den Heiland überhaupt, warum wir ihn brauchen. Und deshalb kommt dann erst der Artikel von Jesus Christus. Also das ist so einfach so vom Aufbau her. Ehe die Frage nach dem Heil gestellt wird, wird also das Unheil, wird die Frage nach dem Unheil gestellt. Und wird das Unheil der Menschen benannt, das ist euer Krebsschaden, das steckt euch in den Knochen. Und weil das so ist, deshalb braucht es den Heiland. Denn nur wer erkannt hat, welches Unheil auf seinem Leben lastet, wird richtig nach dem Heil fragen. Wer braucht einen Arzt? Die Kranken. Die Gesunden nicht. Die Kranken. Die, die an ihr Brust schlagen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Die brauchen den Heiland. Leben, wie es sich heute präsentiert, Kampf ums Dasein, ein Leben vor den Toren des Paradieses. Adam, der Mensch, aufgrund der Sünde in eine Lebensform gestellt, in der er neu wieder Gott suchen muss. Es ist ja nie so, dass der Mensch wirklich gottlos geworden wäre. Man kriegt Gott nicht los. Auch der schärfste Atheist kriegt nicht Gott los. Und nun soll der Mensch wieder sich neu auf die Suche machen. Und finden lässt sich Gott allein im Gekreuzigten und Auferstandenen. Das Kreuz offenbart dem Menschen, dass er ein Sünder ist nach seinem ganzen Sein. Und da kann auch nichts verpflastert und nichts verbunden werden, da kann nichts beschönigt werden. Der alte Mensch gehört ans Kreuz. War dahinter, ne? Dahinter habt ihr das Kreuz. Der alte Mensch gehört ans Kreuz. Und deshalb bei Paulus dieses leidenschaftliche mit Christus begraben. Das ist der Platz für den alten Menschen, für den Sünder. Und dann darf mit Gottes Hilfe Neues werden und wachsen. Neues ist geworden. Denn wenn in dem Menschen neben dem Bösen, neben der Erbsünde noch etwas Gutes wäre, wo wir sozusagen selber unseren Beitrag leisten, dann hätte der Sohn Gottes nicht sterben müssen. Dann hätte Gott gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Es ist uns nicht anders zu helfen, als durch den Heiland. Und am Kreuz verzichtet Gott radikal auf den Beitrag des Menschen zu seiner Erlösung. Du kannst zu deiner Erlösung nichts hinzufügen. Und deshalb der Heiland, der Gekreuzigte. Die Erbsünde ist eine Passio, eine Leidenschaft, so hat es Martin Luther gesagt. Die Erbsünde ist eine Passio, eine Leidenschaft. Eine Aktivität mit einem zwangsläufigen Gefälle von Gott weg. So bewegt sich der Mensch bergab von Gott weg. Und diesem Gefälle von Gott weg, dieser Leidenschaft des Menschen, stellt Gott das Leiden, die Passion seines Sohnes entgegen. Und wie das Gott gemacht hat, darüber wollen wir morgen nachdenken. Gottlos und doch geliebt. Dass Gott nicht einfach sagt, bleibt, wo der Pfeffer wächst, mit euch habe ich nichts mehr zu tun, sondern dass Gott sich wirklich von Anfang an einen genialen Plan ausgedacht hat, wie er solche Menschen, die sich so von ihm entfremdet haben, die in ihrer Leidenschaft Sünder sind, mit dem Leiden seines Sohnes sie erlöst und errettet. Ja, das mal zu diesem Artikel 2, Erbsünde, Verhängnis oder Versagen. Es ist gut, dass es weitergeht und dass wirklich die Sonne der Gnade dann auch aufgeht, wenn es um die Rechtfertigung des Sünders geht. Darüber wollen wir morgen miteinander reden.